dem Eifer Gottes, liebe Brüder. Gürtet eure Schwerter an eure Seiten, rüstet euch und seid Söhne des Gewaltigen. Wendet die Waffen gegen die Feinde des christlichen Glaubens. Erkauft euch mit wohlgefälligem Gehorsam die Gnade Gottes, dass er euch eure Sünden um solch frommer Werken willen schnell vergebe. Deus lo vult, Gott will es, so klingt aus Hunderten von Kehlen auf dem Konzil von Clermont im Jahr 1095 als die Antwort auf diesen Aufruf von Papst Urban II., den Aufruf zum ersten Kreuzzug, die heiligen Stätten in Jerusalem zu befreien aus der Hand der Ungläubigen. So war der Aufruf. Und wir haben hier einen kurzen Einblick gehabt, das ist aus dem Film Königreich der Himmel, war ein bisschen blass, aber ich glaube, es wurde doch deutlich. Kurz nach diesem Aufruf, kurz nach diesem Konzil in Clermont, machen sich die ersten Ritterheere auf im Namen Gottes, im Vertrauen auf seine besondere Gnade oder auch um diese Gnade zu erwerben, wie der Papst das gesagt hat. Und es geht dann über fast 200 Jahre immer, seine ständige Bewegung in den Nahen Osten, mit vielen Kriegen und Schlachten hin und her wogt es dort. Gewalt im Namen Gottes, haben wir diesen Gottesdienst überschrieben, und einige haben gesagt, ja, das wäre ja ganz schön mutig, so ein Thema anzugehen. Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, es ist eigentlich unausweichlich, dass wir mit diesem Thema uns beschäftigen. Dass wir uns als Christen den dunklen Seiten unserer Geschichte stellen. Wir können sie nicht ignorieren, denn Gefallen tun uns auch andere nicht, dass sie sie ignorieren würden. Und weiß ich, viele von euch, entweder bewegt euch diese Frage selbst schon lange oder ihr seid da von anderen angesprochen worden, was ist denn mit all dem Schlimmen, was passiert ist. Wir können das nicht ignorieren. Wir können nicht so tun, als ginge es nur so um einen verschrobenen Onkel, das schwarze Schaf in der Familie, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben. Es nützt auch nichts, das zu relativieren oder aufzurechnen. Ja, die anderen haben aber auch. Und da gab es ja auch wieder Gewalt von der anderen Seite. Und wer hat angefangen? Und wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen und das bestätigen. Ja, im Namen Christi sind in den 2000 Jahren seit Christus schreckliche Verbrechen begangen worden. Führt kein Weg dran vorbei. Das ist geschehen zu allen Zeiten, auf ganz verschiedene Weisen und auch in den unterschiedlichsten Strömungen der Christenheit. Ich habe das hier in der Ankündigung manchmal gesagt, so als Freikirchler könnte man auf die Idee kommen, relativ schnell zu sagen, naja, das waren ja irgendwelche anderen Leute. Damit haben wir ja nichts zu tun. Natürlich, wir haben gerade das Zitat gehört von Papst Urban II., der zum Kreuzzug aufruft. Und es gibt eine lange unrühmliche Geschichte von Verfolgung von sogenannten Ketzern durch die katholische Kirche, aber auch durch die Kirchen der Reformation, die dann durchaus auch staatliche Gewalt in Anspruch genommen haben, um gegen andere reformatorische Bewegungen wie die Täufer vorzugehen. Das ist in Marburg erst 150 Jahre her, dass die ersten Mitglieder der Baptistengemeinde ins Gefängnis geworfen wurden und die Kinder zur Zwangstaufe abgeholt wurden durch die lutherische Obrigkeit. Oder vielen sind die Ausfälle von Martin Luther, dem alten Martin Luther, gegen die Juden im Ohr. Aber auch die Erweckungsbewegungen, wo man denkt, da ist doch jetzt lebendiges Christsein, sind nicht frei davon geblieben. Jonathan Edwards, der größte Theologe Nordamerikas, kann man mit Fug und Recht sagen, und der große Prediger der ersten großen Erweckung in den USA im 18. Jahrhundert, er und seine Familie haben Sklaven gehalten. Und man fragt sich, wie geht das zusammen? Also, wenn wir uns heute Christen nennen, sage ich, wir können dieser erschütterten Geschichte nicht ausweichen. Wir müssen sie wahrnehmen und wir müssen uns darunter beugen. So, und dann ist es aber auch wichtig zu fragen, was ist denn da geschehen? Was war denn da los? Denn so sensible Themen, die soll man nicht plakativ behandeln. Wir haben ja auch in dem Flyer, das ist ja plakativ gemacht, haben da so alles, die Waffensegnung vom Ersten Weltkrieg und die Hexenverfolgung, alles in zwei Sätze gepackt. Und das ist ja das, was uns häufig begegnet. Es kursieren manche Übertreibungen, es kursieren manche Klischees. Und da ist es hilfreich, genauer hinzuschauen. Und das könnte man jetzt über einen längeren Zeitraum miteinander machen, da haben wir nicht die Zeit dafür. Aber ich möchte an einer Stelle mal ein bisschen genauer hingucken und gebe euch dann einen Tipp, wo ihr weiter euch auch mit der Frage beschäftigen könnt. Also ich habe eben schon das genannt, dass in der Kirchengeschichte immer wieder Ketzer, sogenannte Ketzer, die von der Lehre der Kirche abgewichen sind, nicht nur kirchlich irgendwo kritisiert wurden oder vielleicht an den Rand gestellt wurden, aus der Kirche ausgeschlossen wurden, sondern auch staatlich verfolgt wurden. Polizeilich verfolgt wurden, weil sie andere theologische Erkenntnisse hatten, so würde ich es heute mal sagen. Und ich fange mal ganz vorne an, wenn wir uns in der Antike verschiedene Kulte, verschiedene Religionen anschauen. Es gibt immer so einen Begriff von Gottesfrevel, Gotteslästerung. Das ist das Hochheilige und daran, wenn sich da jemand dran vergreift, indem er etwas aus dem Tempel stiehlt oder indem er die Götter lästert, oder den Gott lästert, dann zieht das Konsequenzen nach sich. Und dann gibt es durch die Priester oder die Zauberer oder wer immer das dann ist in dieser Kultur, ein Urteil, einen Bann über diesen Menschen. Und dann gibt es eine Vollstreckung durch die Gesellschaft. Das kann dann die Stammesgemeinschaft sein oder das kann schon der Staat sein, das kann der König sein, der dann als staatliche Gewalt das vollzieht. Das kann eine Verbannung sein, dass derjenige den Stamm verlassen muss, aber es kann auch die Todesstrafe sein. Das gibt's, eigentlich findet man das überall in allen Kulturen. Und davon lesen wir auch im Alten Testament, davon hören wir natürlich im Islam. Wie war das bei den Christen? Die ersten Christen haben eine sehr klare Vorstellung gehabt davon, was es heißt, Gott zu lästern. Und sie waren da nicht sehr flexibel, sie waren da nicht sehr tolerant, sondern sie haben da eine sehr klare Grenze gezogen. Es geht so weit, dass der Apostel Paulus im Galaterbrief sagt, wer ein anderes Evangelium predigt, als wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Der sei verflucht. Das ist das, was sonst die Priester gemacht haben, die gesagt haben, der gehört nicht mehr zur Gemeinschaft. So, aber wie geht es jetzt weiter in anderen Kulturen? Wäre dann der nächste Schritt gewesen, dass die Stammesgemeinschaft oder wer immer denjenigen vertreibt oder umbringt. Das Christentum, das Neue Testament, das frühe Christentum kennt hier keine Gewalt. Das ist ein großer Unterschied zu vielen, vielen anderen Religionen und Kulten. Also, es wird sehr klar gesagt, damit stellst du dich außerhalb der Gemeinschaft. Der Lästerer wird, auch wenn er nicht umkehrt, wenn er nicht wieder zurückkehrt in die Gemeinschaft, wird auch ausgeschlossen. Oder es wird ihm gesagt, du stellst dich damit außerhalb. Aber jede weitere Strafe, die liegt in Gottes Hand. Also da gehen nicht die Apostel los mit dem Schwert. Es gibt eine Situation in der Apostelgeschichte, wo jemand die Gemeinde und Gott, heißt es dann, belügt und tot umfällt. Aber es ist so deutlich, es ist Gott selbst, der ihn da trifft. Und es ist nicht Petrus oder irgendein anderer der Apostel, der da ein Urteil fällt, sondern Gott selbst. Es ist Gott überlassen. Und das heißt, die Gemeinde, die christliche Kirche, wendet keine Gewalt an. So geht es los. Und so geht es über eine ganze Zeit. Und die erste Gemeinde wird verfolgt, über 350 Jahre, bis zu Kaiser Konstantin. 312, 315 wird das Christentum zunächst mal toleriert, kommt aus der Illegalität heraus im Römischen Reich und nur wenige Zeit später, 380, unter Kaiser Theodosius, wird das Christentum Staatsreligion im Römischen Reich. So, und jetzt ändert sich was. Weil jetzt der römische Kaiser sich auch zuständig fühlt für die christliche Religion und für den Schutz der christlichen Religion. Ob die Kirche das will oder nicht, die wird nicht gefragt. Sondern der Kaiser sagt, so, jetzt gehören wir alle dazu und jetzt kümmere ich mich darum, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Schon Kaiser Konstantin war kräftig mitgemischt beim Konzil von Nicäa, wo es also um theologische Grundfragen ging und hat da als Kaiser, in seiner Funktion als Kaiser, kräftig mitgemacht. Jetzt übernimmt der Staat wieder diese Funktion, wie das früher war, bei den anderen Kulten. Ja, da gab es einen Frevel, da gab es eine Gotteslästerung und der Staat sagt, okay, ich kümmere mich um die Leute. Ob die Kirche jetzt ihn drum bittet oder nicht. Und das heißt, diese Ketzerverfolgung, wenn man es so nennen will, entsteht auf Bestreben der Politik. Denn das Christentum ist jetzt Reichsreligion und wenn man das Reich zusammenhalten will, politisch muss man natürlich auch die Religion zusammenhalten. Also die Initiative geht hier nicht von der Kirche aus und das ist ein Muster, was sich durch die Jahrhunderte immer wieder hindurchzieht. Die Tragik darin ist, dass die Kirche diese Schützenhilfe, in Anführungszeichen, manches Mal sehr gerne angenommen hat und dann sehr schnell auch darum gebeten hat. Sie sagte, oh prima, der Staat ist jetzt auf unserer Seite, der Kaiser ist auf unserer Seite, dann wissen wir sozusagen, wo wir anrufen müssen, wenn wir Ärger haben. Vorher waren sie lange verfolgt, plötzlich drehte sich das und die anderen wurden verfolgt. Also die Kirche ist hat sich darauf eingelassen. Der Sündenfall kommt sehr schnell. 385 nach Christus wird ein Spanier mit dem Namen Priscillian vom römischen Staat als Ketzer hingerichtet mit 6 anderen. Und es war so, dass die Kirche mit dieser Bewegung, die der Mann gegründet hatte, nicht klarkam. Die haben das irgendwie nicht geregelt gekriegt und haben dann den römischen Staat um Hilfe gebeten. Und der hat sich nicht lange bitten lassen und hat diese Menschen verurteilen und hinrichten lassen. Was interessant ist, ist, dass es in der Kirche, in der Gesamtkirche, einen Aufschrei gegeben hat. Also solche Leute wie Martin von Tours, ja, der heilige Martin, kennen wir, oder der Ambrosius von Mailand oder auch der damalige Papst protestieren aufs Schärfste gegen diese Hinrichtung. Da haben die Bischöfe vor Ort haben gesagt, Staat, hilf uns mal, aber die Gesamtkirche ist da sehr erschüttert. Und es geht dann auch nicht so weiter. Also wir haben so das Bild, das geht dann los und dann werden ständig Leute umgebracht. Die nächste Ketzerverbrennung ist dann 700 Jahre später, im Jahr 1022. Und dann nimmt das um die Jahrtausendwende, nimmt das dann allerdings Fahrt auf, dann wird das immer verbreiteter, dass dann die Könige in der Regel und die Fürsten sogenannte Ketzer hinrichten lassen. Und das Ganze wird dann organisiert im 12., 13. Jahrhundert in der sogenannten Heiligen Inquisition, eine Behörde des Vatikan. Und diese Inquisition heißt Untersuchung, die soll durch genaue Befragung rausfinden, wie sich das verhält, ob derjenige wirklich schuldig ist. Also ursprünglich war das gedacht, dass es da mehr Rechtssicherheit geben soll. Das blieb allerdings dann Theorie, weil der Ankläger und der Ermittler und der Richter in der Regel ein und dieselbe Person war. Und so funktioniert natürlich keine Rechtssicherheit. Es kommt zu den schrecklichen Auswüchsen tatsächlich, von denen viele von euch gehört haben. Und das Ganze ist in einer Zeit, nicht zufällig, in einer Zeit im 13. Jahrhundert und danach, wo die Kirche politisch auf dem Höhepunkt ihrer Macht ist und geistlich, inhaltlich, sage ich mal, ganz am Boden ist. Also wenn es um die Nähe zu dem geht, was Jesus gepredigt hat, ist sie ganz weit weg davon. Politisch hat sie eine enorme Macht. Das ist die Zeit, wo diese Inquisition am stärksten wütet. Was wir daraus lernen können, die Verbindung von Kirche und politischer Macht hat der Kirche und dann auch der Umwelt nie gut bekommen. Es werden Menschen hingerichtet, nicht so schnell, wie man sich das vielleicht vorstellt, nicht so viele, wie man vielleicht denkt, aber zahlreiche. Also es gibt diese Katharer, eine heretische Bewegung oder Erneuerungsbewegung, je nachdem, wie man fragt, im Mittelalter. Gibt es einige tausend Opfer der Inquisition unter ihnen. Bei der römischen Inquisition waren es nach 1551 insgesamt 97 Opfer. Bei der spanischen Inquisition, das ist die berüchtigte Inquisition in Spanien, in der wilden Phase von 1480 bis 1530, 5000 Opfer in 50 Jahren. Dann von 1540 bis 1700 werden 826 Todesurteile, also in 160 Jahren, verhängt. Die werden nicht alle vollstreckt. In Schweiz, Süddeutschland und den Niederlanden werden 2000 Täufer hingerichtet. Entsetzlich viele Todesopfer, aber das möchte ich auch sagen, nicht die Millionen, von denen manchmal gesprochen wird. Jeder ist einer zu viel und es ist entsetzlich, was geschehen ist. Aber es ist wichtig, dass wir uns gut informieren und es ist nur ein Einblick darin, was auch für politische Dynamiken da eine Rolle spielen und gesellschaftliche Dynamiken. Das ist nicht eine Kirche, die für sich irgendwo steht und sagt, jetzt können wir mal Ketzer verbrennen, sondern das Ganze ist in einer politischen Gemengelage, wo Kirche oft versagt hat. Ich möchte ein Buch empfehlen, was mir sehr geholfen hat, von meinem geschätzten Kirchengeschichtsprofessor Lutz von Pattberg aus Gießen, In Gottes Namen, von Kreuzzügen, Inquisition und gerechten Kriegen, die 10 häufigsten Vorwürfe gegen das Christentum. Sehr gut sich als Historiker mit diesen Fragen beschäftigt. Also wer diesen Fakten etwas weiter nachspüren will, empfehle ich dieses Buch. Ich kriege da keine Prozente, aber kann es wärmstens empfehlen. Ja, die Verbindung von Kirche und Markt oder Kommerz ist auch nie gut gegangen. Okay, nur ein historischer Einblick. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber das lasse ich jetzt. Frage für uns, welche Konsequenz ziehen wir daraus? Was schließen wir daraus? Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die sagen, Religion als solche ist komplett disqualifiziert. Also gerade die sogenannten neuen Atheisten, Richard Dawkins ist einigen ein Begriff, oder Christopher Hitchens oder andere, Michael Schmidt-Salomon in Deutschland, die sehr wortgewandte Vertreter des Atheismus sind, sagen, Religion an sich führt zu Gewalt. Das sehen wir doch in der Geschichte immer wieder. Und es wird dann begründet damit, dass gerade die monotheistischen Religionen, die also nur an einen Gott glauben, darin exklusiv sind, damit andere ausgrenzen. Und dann ist sozusagen der Griff zum Schwert dann die logische Folge. Und dieses Problem besteht, dass Religion Konflikte verschärfen kann. Also da, wo eben noch ein ganz normaler Nachbarschaftsstreit war, entsteht plötzlich ein heiliger Krieg, weil der andere ein Ungläubiger ist und ein Kind des Teufels oder so. Und dann kriegt dieser Streit eine ganz andere Dimension. Das funktioniert und das wurde immer wieder von den Mächtigen auch sehr erfolgreich genutzt als ein Werkzeug. Also die Religion transzendiert sozusagen die normalen Probleme. Das ist eine Dynamik, die gibt es, aber ich sage jetzt, diese Dynamik allein der Religion oder speziell dem Christentum anzulasten, das greift zu kurz. Denn ich glaube, das menschliche Potenzial aus guten Beweggründen, schrecklichen Terror hervorzubringen, dieses Potenzial ist nahezu unerschöpflich. Wenn wir ins 20. Jahrhundert blicken, sehen wir zwei säkulare Ideologien, die nicht christlich oder überhaupt religiös waren in ihrer Wurzel, auch wenn sie sich zum Teil damit geschmückt haben. Und die haben dann im Namen der internationalen Solidarität, im Namen des Proletariats oder auch im Namen von Volk und Blut und Rasse Tod und Verwüstung über weite Teile der Welt gebracht. Man zähle mal die Abermillionen von Opfern von Hitler und Stalin und Mao und Pol Pot nur zusammen, um die schlimmsten Verbrecher zu nennen. Nicht im Namen eines Gottes. Und wenn wir zurückgehen in die Geschichte, in die Französische Revolution, da war die Absicht, alles Irrationale hinter sich zu lassen. Den Aberglauben an Götter und an Könige hinter sich zu lassen und alles auf Vernunft aufzubauen. Und es entsteht ein Kult der Vernunft und es gibt einen schrecklichen Blutzoll. Eine Terrorherrschaft, wo ja unzählige Menschen unter der Guillotine enden. Und die Tatsache ist, es ist wohl eine Tatsache, dass da, wo Menschen aufhören, an Gott zu glauben, da glauben sie dann nicht mehr an nichts deswegen, sondern sie glauben dann an alles Mögliche. Dann ist da ein Vakuum, was von irgendeiner Ideologie gefüllt wird. Also wenn Gott nicht mehr da ist, dann wird irgendetwas anderes transzendiert, auf so eine gottähnliche Stufe gehoben. Das ist dann, kann eine Ideologie sein oder es kann eine Rasse sein oder es kann irgendetwas sein. Aber das ist offensichtlich etwas, was im Menschen steckt. Also Gesellschaften haben ein Potenzial für Unterdrückung. Der Mensch hat ein Potenzial zum Bösen. Aber das ist unabhängig davon, wie religiös diese Gesellschaft oder dieser Mensch ist. Und wir können natürlich auch die Sache umdrehen, was diese atheistischen Autoren machen. Sie schauen sich dann diese sogenannte Kriminalgeschichte des Christentums an. Über andere Religionen wird meistens nicht so viel geschrieben wie über das Christentum. Und dann werden alle schlimmen Dinge rausgegriffen. Wenn man das dicke Buch von Richard Dawkins, der Gotteswahn, sich vornimmt und versucht, irgendeine positive Äußerung zu finden über irgendeinen positiven Ertrag des christlichen Glaubens, wird man vergeblich suchen auf was 750 Seiten. Und das ist natürlich auch wieder eine extrem einseitige Darstellung. Wenn man schaut, dass die Christen im Römischen Reich, was mit der Staatsreligion und so weiter ging viel Schlechtes einher, aber damit ging auch einher, dass sehr bald die Sklaverei im Römischen Reich abgeschafft wurde. Und auch die dann im 18. 19. Jahrhundert die Sklaverei im britischen Empire abgeschafft haben, waren erweckte Christen. Und das ganze Hospitalwesen im Mittelalter ist ohne die christlichen Orden nicht zu denken. Und man könnte diese Liste jetzt fortsetzen. Und mir geht es nicht darum, jetzt aufzurechnen. So kommt unterm Strich dann mehr Schlechtes oder mehr Gutes raus. Ich glaube, das führt zu nichts. Aber doch zu sehen, es gibt eben auch dieses Potenzial zum Guten. Und das wird zum Teil völlig ausgeblendet. Also, ist Religion völlig diskreditiert durch diese Gewalt? Ich sage nein. Wenn überhaupt, dann ist der Mensch als solcher diskreditiert, weil er in jedem System und noch im Namen der Freiheit und der Toleranz eine Terrorherrschaft aufrichten kann, wenn man ihn lässt. Eine andere Frage, die hatte ich in der Einladung formuliert, ist nicht die komplette Glaubwürdigkeit verloren bei einer Religion, die so viel auf dem Kerbholz hat? Wenn Christen zu solchen Schandtaten fähig sind, wer will ihnen dann noch etwas abkaufen? Und dann können einem viele Nichtchristen einfallen, die in vielen Dingen besser dastehen. Und es gibt ein Wort im Neuen Testament, im Jakobusbrief. Da heißt es, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Jede gute Gabe kommt von dem Vater des Lichts, kommt von Gott. Das heißt, das ist nicht nur bei Christen anzutreffen, gute Gaben, sondern es gibt Weisheit, es gibt Güte, es gibt Menschenfreundlichkeit, natürlich überall. Das ist nicht exklusiv bei den Angehörigen der christlichen Religion. Gott selbst schenkt gute Einsichten, gute Verhaltensweisen bei allen Menschen. Und Christen behaupten normalerweise auch nicht, dass sie die Einzigen sind, die zu irgendwas Gutem imstande sind. Auf der anderen Seite lehrt uns die Bibel gerade nicht, dass wir besonders gute Menschen sind und dann vielleicht dadurch bei Gott angenommen sind. Und jeder kennt dieses Gespräch, ja, du willst ein Christ sein, der will Christ sein, guck mal, der rennt da jede Woche hin und dann, was macht er dann mit seinen Nachbarn? Oder ihr kennt diese Gespräche. Die Bibel lehrt uns gerade, dass Gott Menschen aus reiner Gnade annimmt. Dass er es als ein Geschenk, dass er uns das Geschenk macht, dass wir zu ihm kommen dürfen. Dass wir zu seiner Familie gehören dürfen. Seine Gnade will uns dann verändern, das ist wahr. Sie will uns nicht, wir sagen, Gott nimmt dich an, so wie du bist, aber er lässt dich nicht so, wie du bist, weil er dich so sehr liebt. Aber jemand hat gesagt, die christliche Gemeinde soll ein Krankenhaus für Sünder sein und kein Museum für Heilige. Ein Krankenhaus für Sünder. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, dass es im Krankenhaus, dass man da relativ viele kranke Menschen trifft. Mehr als im Museum normalerweise, soweit man das sehen kann. Und das liegt nicht daran, dass das Krankenhaus sie krank macht, sondern dass sie da Heilung suchen. Und christliche Gemeinde, wenn es gut läuft, zieht Menschen an, die zerbrochenen Herzens sind, wie die Bibel es sagt, die Zerbruch in ihrem Leben haben, die vielleicht auch viel falsch gemacht haben in ihrem Leben und die gelernt haben, dass sie Gottes Gnade brauchen, dass sie Gottes Liebe brauchen. Die braucht übrigens jeder, auch der, der es noch nicht gemerkt hat. Aber da, wo viel Zerbruch ist in einem Leben, da merkt man es natürlich schneller. Und dahinter steht noch eine tiefere Erkenntnis. Nämlich die, dass wir ohne Gott, die Bibel sagt, verloren sind und ohne Halt. Und aus uns selbst heraus zu allem Schlechten fähig sind. Das ist das, was uns die Bibel lehrt. Dass der Mensch auf sich selbst gestellt zu allen Schandtaten fähig ist. Das muss einen gar nicht überraschen. Also als Christ bin ich nicht überrascht. Ich bin erschüttert, das ist wahr. Von wenn ich sehe, was Schlimmes geschehen ist. Aber eigentlich überrascht es mich nicht. Wenn ich ein Humanist wäre, also Humanist ist nicht ein guter Mensch, sondern jemand, der an das Gute im Menschen glaubt. Man sagt, der Mensch ist an sich gut, nur die Gesellschaft ist schlecht oder die Erziehung oder sonst irgendwas. Wo man sich dann fragen kann, wo kommt die her? Aber wenn jemand sagt, der Mensch ist an sich gut, der hat viel größere Probleme, all diese Schreckenstaten zu erklären. Seien es durch Christen getan oder durch andere Menschen. Für Christen sollte es keine Überraschung sein, zu sehen, wozu Menschen auch sie selbst fähig sind. Und trotzdem bauen wir auf Gottes Gnade, die Leben verändert, die aus Mördern Heilige macht. Um es provokant zuzuspitzen, Menschen, die sich als Christen bezeichnen und sich dann aufführen, als hätten sie von Gottes Gebot noch nie was gehört, die natürlich treiben sie Spott mit dem, was Gott gesagt hat. Aber gleichzeitig bestätigen sie auch das, was Gott über den Menschen gesagt hat. Nämlich, dass der Mensch zu allem Schlechten fähig ist und dass der Mensch Erlösung durch Jesus Christus braucht. Also Glaubwürdigkeit, es geht nicht um die Glaubwürdigkeit darum, dass Menschen besonders gut sich aufführen, sondern dass Gott gut ist und Menschen verändert. So. Jetzt die entscheidende Frage in dem Ganzen. Wir haben gesprochen über Exzesse von Intoleranz, von Bigotterie, von Gewalt. Und die Frage ist, sind das Verfremdungen des Christentums oder hat das was mit dem System zu tun? Das war eben schon die Frage, ist Religion an sich so, führt die zur Gewalt? Und um das zu beantworten, können wir nicht empirisch beantworten, indem wir uns gucken, was haben 2000 Jahre lang alle gemacht, die sich irgendwie Christen genannt haben, sondern wir müssen zu Jesus Christus gehen. Wir müssen zur Quelle gehen. Und Jesus Christus überrascht uns darin, als postmoderne Menschen, wie fordernd er einerseits auftritt. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Da ist er exklusiv. Aber gleichzeitig gibt er eine riesige Freiheit. Er sagt, ich bin der Weg, aber ich zwinge dich nicht, auf diesem Weg zu gehen. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Niemanden, ganz egal, was vorher war. Ob du vorher völlig gottlos gelebt hast, ob du vorher als religiöser Heuchler gelebt hast. Niemand stößt er hinaus. Andererseits fragt er seine Jünger mal in einer Situation, da hat er die Menschen provoziert durch seine Botschaft und viele wenden sich von Jesus ab und dann trifft Jesus sich mit den letzten verbliebenen Anhängern und er schwört sie, man könnte denken, der schwört die jetzt ein und sagt, aber ihr müsst mir jetzt die Stange halten und er sagt zu ihnen, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Jesus gibt eine unglaubliche Freiheit. Er sagt, ja, wenn du deiner Wege gehst, das hat Konsequenzen. Das ist nicht gut für dich. Aber du hast die Freiheit. Und später berichtet der Apostel Paulus von Mitarbeitern, die ihn verlassen haben, die die Welt, also die gottlose Welt, liebgewonnen haben. Und er spricht nicht davon, dass er versucht hat, sie zu bearbeiten und zu beackern oder zu zwingen, dazu zu bleiben, sondern er hat sie ziehen lassen. Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben, aber er hat sogar gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen für die beten. Wir sollen die segnen, die uns verfluchen. Das ist ein weiter Weg zu Papst Urban, was Jesus gesagt hat. Und er erzählt ein Gleichnis von einem Weizenfeld, wo Weizen ausgesät wird und dann ein Feind kommt und sät Unkraut dazwischen. Und dann ist die Frage, soll man das Unkraut gleich ausjäten aber wahrscheinlich, weil die kleinen Pflänzchen erstmal ja zum Verwechseln ähnlich aussehen, sagt der Herr, nein, lasst es beides aufwachsen, das Gute mit dem Schlechten. Und erst am Ende der Zeit kommt der Herr und wird ernten und wird dann sortieren. Das heißt, Gut und Böse steht nebeneinander und das letzte Urteil haben nicht die Diener Gottes, die selbsternannten Richter, sondern das letzte Urteil hat Gott allein. Und das ist ernüchternd, weil es ein letztes Urteil geben wird. Aber eben, ich bin Gott sei Dank nicht derjenige, der dieses Urteil spricht und auch niemand hier, kein Mensch auf dieser Erde. In der ursprünglichen christlichen Botschaft gab es eine sehr klare Trennung zwischen der christlichen Gemeinde und der staatlichen Gewalt. Die Christen sollten eine Kontrastgesellschaft sein, die Gottes Maßstäbe vorlebt, aber nicht per Gesetz einfordert. Also sie sollen gute Staatsbürger sein, sie sollen ihre Steuern zahlen, steht in der Bibel, aber sie sollen da passiven Widerstand leisten, wo der Staat sie auffordern oder sogar zwingen will, gegen Gottes Gebot zu verstoßen. Da heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Oft, viel zu oft hat sich die Kirche mit der weltlichen Macht ins Bett gelegt, um es mal drastisch zu sagen. Aber das ist nicht der Weg, den Jesus gewiesen hat. Das ist nicht der Weg, den die Apostel gewiesen haben. Und da muss man mal deutlich sagen, wer ist ein Christ? Christ ist nicht einfach der sich selber den Aufkleber auf die Stirn klebt. Sondern ein Christ ist per Definition ein Mensch, der Jesus Christus nachfolgt. Der in den Wegen von Jesus geht. Und da gibt es viele natürlich, gerade da, wo das Christentum Staatsreligion wurde, man eigentlich gar keine Wahl mehr hatte, die sich Christen genannt haben, aber die mit ihrem Herzen ganz weit weg waren von Jesus Christus. Das soll es heute noch geben. Und da guckt kein Mensch rein in die Herzen. Aber bei bestimmten Verhaltensweisen können wir sagen, das hat mit der christlichen Botschaft, das hat mit Jesus Christus nichts zu tun. Es gibt immer wieder eine Versuchung, in eine von zwei Richtungen abzuweichen. Das eine ist, und Christen sind immer wieder diesen Weg gegangen, auch Nicht-Christen, aber ich rede jetzt hier über Christen, das eine ist, sich selbstgerecht von allem drumherum zurückzuziehen und sagen, wir sind was Besseres. Die anderen haben es noch nicht begriffen, wir sind die Wahren. Und da ist Verachtung für andere Menschen. Das andere, die andere Versuchung zur anderen Seite, ist, sich mit dem Zeitgeist zu arrangieren. Und ich finde alles gut, was die anderen auch gut finden. Und man will ja nicht negativ auffallen. Und dann verliert die Kirche ihre prophetische Stimme. Und diese beiden Richtungen gab es schon zur Zeit Jesu. Das war die religiöse Partei der Pharisäer. Auf der einen Seite, die gesagt haben, wir sind die Besten, wir sind fromm, die anderen sind alle gottlos. Und auf der anderen Seite waren die Sadduzäer, die sich mit den Römern arrangiert haben, die Kompromisse gemacht haben mit der Politik. Und das waren beides die Hauptfeinde von Jesus. Das waren die, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und wir können zu Pharisäern oder zu Sadduzäern werden, aber dann werden wir zu Feinden von Jesus Christus. Also ich kann mich damit nicht auf Jesus berufen. Und die Bibel kritisiert gerade diese Abweichung. Die meiste Kritik in der Bibel ist an den Frommen. Die schärfsten Urteile von Jesus sind den Frommen gegenüber, auch von den Propheten im Alten Testament. Und wenn wir dann wieder in die Geschichte schauen, sehen wir, dass die schärfste Kritik an all diesen Abweichungen der Kirche aus der Kirche kam. Dass in jeder Generation Menschen aufgestanden sind. Manchmal waren sie eine winzige Minderheit und manchmal waren sie ein breiter Strom, die gesagt haben, so geht es nicht. Das ist nicht das, was Jesus gelehrt hat. Und wenn wir schauen, was ist Christusgemäß, dann sollten wir nach diesen Menschen suchen. Und auch die stärksten Impulse, um diese Verirrungen und Verwirrungen zu überwinden, kamen aus der Kirche. Ich will nur Franz von Assisi nennen oder einen Martin Luther, der seine Verirrungen hatte, aber viele Dinge korrigiert hat. Ein Dietrich Bonhoeffer, ein Martin Luther King, ein Bartolomé de las Casas, der Nein gesagt hat zu den Verbrechen in Südamerika. Okay, zum Schluss möchte ich nochmal persönlich werden. Die Frage ist, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema? Wir haben einen sehr hohen Gottesdienstbesuch heute. Ich vermute, dass das mit dieser Fragestellung zu tun hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum man sich für diese Frage interessiert. Die erste ist, man hat wirklich einfach offene Fragen. Man liest die Bibel, man guckt in die Geschichte, kriegt das nicht zusammen. Ich hoffe, dass manches, was ich gesagt habe, da hilft, Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Es gibt auch ein anderes Motiv, das will ich niemandem unterstellen, aber ich rede mal so offen. Ja, wir sind ja heute offen. Man kann solche Vorwürfe auch als Schutz benutzen. Da merkt man, oh, es wird eng, es wird persönlich. Diese Botschaft von Jesus, die will an mich ran. Der will mein Leben verändern. Dann ist es manchmal einfacher zu sagen, aber die Kirche hat doch so viel Verbrechen begangen. Oder mein Pfarrer, der mich konfirmiert hat, das war so eine Pflaume. Oder so etwas vorzubringen, einfach als ein Schutz auch, um sich nicht damit zu beschäftigen. Wie gesagt, wenn du merkst, das könnte es sein, dann bist du wohl gemeint. Ich will es niemandem unterstellen, aber mir begegnet das. Aber es gibt eine dritte Gruppe und zu der möchte ich zum Schluss sprechen. Vielleicht ist das gar kein historisches Thema für dich, für die kirchengeschichtlich Interessierten. Vielleicht ist das ein sehr persönliches Thema für dich. Vielleicht bist du von Christen verletzt worden durch ihre Arroganz, durch Selbstgerechtigkeit, durch Machtmissbrauch, durch von Leitern, durch körperlichen und seelischen Missbrauch, durch bestimmte Erfahrungen in einer frommen Familie oder in einer christlichen Schule oder in einer christlichen Gemeinde. Und das sind Dinge, die tiefe Verletzungen in deiner Seele hinterlassen haben. Es sind ziemlich viele hier, ich kann mir denken, dass der eine oder andere da sagt, ja, das ist meine Geschichte. Ich muss sagen, als Leiter in der Gemeinde Jesu, wenn ich von solchen Erfahrungen höre, bricht es mir das Herz. Es bricht mir das Herz, weil Menschen verletzt worden sind und weil es Menschen davon abhalten kann, was das Beste ist, was sie erfahren können, nämlich die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Ja? Wenn du so verletzt worden bist, wie die Menschen, die dich verletzt haben, dazu stehen, das weiß ich nicht. Vielleicht leben sie gar nicht mehr, vielleicht hast du gar keine Möglichkeit mehr, mit ihnen zu sprechen. Aber ich stehe hier als Christ, als Pastor, als Mann, als Vater. Und wenn du so verletzt worden bist, möchte ich dich stellvertretend um Vergebung bitten. Für das, was Christen dir angetan haben. Es bricht mir das Herz. Ich weiß, dass es Jesus Christus das Herz bricht, was Menschen in seinem Namen tun. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Vergebung heißt nicht, ich sage Schwamm drüber, war alles doch nicht so schlimm. Aber Vergebung heißt, ich lasse das los. Ich werde frei, auf Neues zuzugehen. Und ich möchte dir Mut machen, dich neu auf Jesus Christus einzulassen. Lass das, was seine Leute oder die sich als seine Leute ausgegeben haben, getan haben, lass das nicht im Weg stehen. Dafür ist das zu wichtig, was er dir schenken will. Dafür ist das zu kostbar, als dass du es dir von Menschen kaputt machen lassen solltest. Normalerweise fange ich Predigten mit einem Bibeltext an. Jetzt möchte ich einen Text zum Schluss noch lesen. Aus dem Lukas-Evangelium, die Gefangennahme von Jesus. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Also hier ist ein Diener, ein Nachfolger von Jesus Christus. Und er verletzt diesen Mann. Und Jesus geht an diesem Mann, der ihn immerhin gerade verhaften wollte, nicht vorbei. Er sagt nicht, naja, das geschieht dir recht. Er sagt nicht, mein Freund, das war wohl der Petrus, hat's ja gut gemeint. sondern er wendet sich diesem Menschen zu und er rührt ihn an und er heilt ihn und er stellt wieder her. Jesus greift nicht zum Schwert, sondern er lässt sich ergreifen. Er lässt sich abführen. Und der gleiche Petrus, der hier das Schwert führte, der schreibt später an andere Nachfolger von Jesus: Dazu seid ihr berufen, dass da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen in seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Jesus Christus wird ganz wehrlos. Und er stirbt am Kreuz, damit wir Leben haben können, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können, damit wir ihm nachfolgen können auf diesem Weg des Friedens und der Liebe. Und jeder ist eingeladen auf diesem Weg. Amen.